98,7 in Berlin, 88,4 Megahertz.
Seite der Vitamine.
Es ist also wieder Salatschattenzeit. Wo fällt der Blick heute hin? Auf die gerade aus dem Fokus gerückte Ukraine? Auf Gaza-Israel? Auf beides als Teil geopolitischer Vorgänge? Auf das, was in westlichen, besonders deutschen Medien und der politischen Aufsicht über sie stattfindet? Oder auf die immer gleichen parteinehmenden Reflexe des beobachtenden Volkes? Ich kann nur immer wieder vorausschicken, man frage danach, wer die Akteure sind, was die verfolgten Zwecke und was die konkreten Rechnungen. So scheint sich die Frage, warum die Hamas diesen Angriff auf Israel gestartet hat, zu relativieren. Vorausgesetzt werden muss nämlich, dass Israels Reaktion absehbar, also gewollt war. Aber warum? Ein neuer Text von Seymour Hersh legt nahe, dass der Hamas die Aktion aus dem Ruder gelaufen ist und die anderen beteiligten Gruppen und einfach wütende Menschen durch die geöffnete Grenze marschiert sind. Auch von einem Maulwurf wird gesprochen in israelischen Behörden. Es wird als ein katastrophaler Erfolg eingeschätzt. Aus zeitlich zurückliegender Sicht hat Arian Schiffer-Nassiri im Gespräch mit 99:1 versucht, das Umfeld der Vorgänge auszuleuchten. Hört nun einen Ausschnitt aus dem Gespräch. Anschließend gibt es noch eine Folge, kein Kommentar zur Frage Antisemitismus und einen Ausschnitt aus Renate Dillmanns Medien- und Propagandakritik, der reale Wahnsinn. Heute mal alles hintereinander, ohne Kommentar.
Trotzdem, ich komme mal zum Ende dieser, zum Abschluss, glaube ich, dieser Episode oder dieses Bereichs, dieser geschichtlichen Epoche bis 1993, kann man sagen, dass die Fatah unter Arafat ihre Vormachtstellung erstmal noch behalten konnte und sogar dann im Friedensabkommen von Oslo 1993 Arafat, bis dahin als durchaus als Terrorist aus israelischer Sicht gebrandmarkt, vom globalen Süden als Befreiungskämpfer, ähnlich wie Nelson Mandela interpretiert, jetzt jedenfalls zum politisch legitimen Führer der Palästinenser erklärt wird und der Friedensschluss zwischen dem jetzt so zum Friedensnobelpreisträger gekürten ehemaligen Guerillaführer Yasser Arafat mit dem damaligen israelischen Präsidenten Yitzhak Rabin zur Beendigung des bewaffneten Kampfes der Fatah, der PLO, führt. Spätestens zu diesem Zeitpunkt hat Fatah unter Arafat die Anerkennung Israels unterschrieben und den Verzicht auf den bewaffneten Kampf. Dies natürlich zumindest mit einer Erwartung, nämlich der Erwartung, dass im Gegenzug die Hauptforderungen der PLO auch erfüllt werden, nämlich das Rückkehrrecht für die Vertriebenen der Nakba. Das waren 1948 700.000 Menschen und sind in der Folge in den Flüchtlingslagern der umgebenden Länder über 3 Millionen Menschen geworden, die also jetzt oft schon in der dritten Generation in Flüchtlingslagern leben müssen. Der Stopp des israelischen Siedlungsbaus und die Anerkennung der Palästinenserinnen und Palästinenser als gleichberechtigte Bürger, sofern sie innerhalb des Hoheitsgebiets Israels leben. Und all diese Erwartungen oder Versprechungen, ich sage das so umständlich, weil wenn man versucht, ein bisschen nachzulesen, erfährt man wenig und ist auch im Friedensabkommen von Oslo I gar nicht eindeutig belegt, was eigentlich die israelische Seite versprochen hat. Aber zumindest hat sie eben die PLO und Yasser Arafat anerkannt. Deren Willensinhalt allerdings, soweit ich ihn hier gerade charakterisiert habe, nicht unbedingt. Etwas später wird dann Yitzhak Rabin von einem rechtsradikalen Israeli ermordet, weil diesem Attentäter der Friedensschluss von Oslo als Verrat am israelischen Staatsgründungsprojekt erscheint. Und ohne jetzt detailliert zu werden, das kann hier, glaube ich, nicht geleistet werden, nimmt in der Folge die Repression gegen die Palästinenser wieder dramatisch zu, werden in dem zum Autonomiegebiet der Palästinenser zählenden Territorium zunehmend die Menschen aus ihren Dörfern vertrieben, Siedlungen zerstört, die landwirtschaftlich brauchbaren Gebiete angeeignet durch israelische Siedler und Siedlungsbau, die Jugendliche bis zum heutigen Tag erschossen, das Wasser im Jordanland zum Teil unterirdisch abgegraben und in israelisches Territorium überführt und so weiter. Und schließlich wird in dieser Phase nach 1993 auch noch der Amtssitz der Autonomiebehörde, aus der, wenn man dem Friedensschluss von 1993 folgt, irgendwann ein palästinensischer Staat werden sollte. Dieser Amtssitz wird mehrfach von israelischen Streitkräften bombardiert. Arafat, selbst innerhalb des Westjordanlandes rein faktisch isoliert. Er kann erst recht nicht mehr in den Gazastreifen. Seine Hubschrauber wurden explizit auch zerstört. Und schließlich stirbt dieser Friedensnobelpreisträger, offiziell heißt es, unter ungeklärten Umständen, die allerdings sehr nahelegen, dass es sich um eine Vergiftung gehandelt hat. All das erzähle ich eigentlich aus dem einzigen Grund, nämlich eingehend auf die Frage, wie konnte Hamas die Oberhoheit innerhalb unter den Palästinensern gewinnen? Sollte das bisherige eigentlich zeigen, das war erstmal überhaupt nicht der Fall? Aber gerade dieser Friedensschluss, dieser vermeintliche Erfolg der Fatah führt dazu, dass sich zeigt, dass die damit verbundenen Absichten der palästinensischen Bewegung überhaupt nicht erfüllt werden. Dass also Arafat und auch sein Nachfolger Abbas überhaupt nicht für die Erwartungen einstehen können, die die PLO, die die Fatah unter den Palästinensern geweckt hat. Und genau damit agitiert jetzt Hamas, nämlich mit dem Hinweis, wir haben es euch gesagt, diese weltlichen, zum Arrangement bereiten Palästinenserbewegungen können die Befreiung Palästinas und der arabischen Welt nicht erreichen. Vielleicht zuletzt noch, 2006 werden im Gazastreifen, in den Palästinensergebieten Wahlen durchgeführt. Diese Wahlen gewinnt die Hamas, eigentlich die ersten freien Wahlen, seitdem es die Autonomiebehörde gibt, gewinnt die Hamas haushoch. Sie hat, ich glaube, die relative Mehrheit der Wählerstimmen von 46% erzielt. Im Gazastreifen die absolute Mehrheit und nach den Parlamentssitzen der Autonomiebehörde in Ramallah auch die absolute Mehrheit. Und damit eigentlich auch natürlich den Anspruch auf eine Regierung, auf die erste dann in dem Sinn demokratisch gebildete Regierung in den Palästinensergebieten. Das erfolgt auch zunächst. wird aber direkt von den westlichen Weltordnungsmächten, nur östliche gibt es nicht mehr, so kommentiert, dass eine Führung der palästinensischen Autonomiebehörde unter der Hamas nicht akzeptiert wird. Die Machtmittel dafür hat man militärisch. Die hat man allerdings auch vor allen Dingen darin, dass diese Autonomiebehörde von den USA und der EU weitgehend finanziert wurde und diese Finanzierung unmittelbar nach der Wahl eingestellt wird. Also damit auch die Möglichkeiten der finanziellen Selbstbehauptung der Autonomiebehörde untergraben werden. Bevor ich zu detailliert werde, auch mit Blick auf die Zeit, sage ich es so in Kurzvarianten. Aus dieser Notlage heraus erklärt sich die Hamas, obwohl sie gewonnen hat, zu einer Einheitsregierung mit der Fatah bereit. Die wird wiederum untergraben durch Erklärungen Israels, sowas nicht hinnehmen zu wollen. In weiteren Entwicklungen geht Palästinenser Präsident Abbas, Arafat ist bekanntermaßen schon tot, dazu über, diese Regierung zu entlassen. Also die Hamas vollkommen von der Regierungsbeteiligung zu entfernen, obwohl sie die Wahlen genommen hat, und erklärt das zur Notstandsregierung, die offiziell im Westjordanland bis heute anhält und die Hamas in die Lage versetzt, dass sie entweder ihre komplette Ohnmacht anerkennt oder eine Selbstbehauptung anstrebt. Und das tut sie vor allen Dingen im Gazastreifen, indem sie dort dann die Macht übernimmt. Das führt zu Kämpfen innerhalb der palästinensischen Autonomiebehörde, die dann als sogenannter palästinensischer Bruderkampf betrachtet wurden. Und dieser kam den Israelis durchaus zu Pass. Ich mache mal einen Punkt.
Ja, machen wir mal dieses leichte Fast Forward. Dann kommt die Blockade für Gaza, ne, wird das Freiluftgefängnis Gaza quasi installiert. Seitdem dann wir haben jetzt die fünfte riesige Militäroperation, also etliche Militärschläge, die dann auf Gaza landen. Nun gibt es seit 2018 Pläne mit Saudi-Arabien und dem dort herrschenden Bin Salman. Da soll wohl, und das kommt auch heutzutage immer wieder auf, da soll wohl dann nur 40% des Westjordanlandes übrig bleiben für die Palästinenser, und die Leute im Gazastreifen sollen verlagert und ja, beziehungsweise umgelagert werden in den Sinai. Auch davon wird heute wieder viel geredet. Das ist vielleicht mal so ein kurzes Fast Forward. Wenn man jetzt diesen Hintergrund hat, du kannst dazu natürlich auch jetzt nochmal was sagen zu dem Fast Forward, falls ich irgendwas nicht erwischt habe. Aber wenn man diesen Kontext jetzt hat, vielleicht nochmal ganz zurück zur allerersten Frage, vielleicht sogar zurück zu der ersten Frage, die Daniel gestellt hat in diesem Titbit. Wie ist also der Angriff der Hamas insofern zu erklären?
Ja, das ist die zentrale Frage und die dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Als du gerade diese Momente angesprochen hast, der angekündigte Friedensschluss mit Saudi-Arabien und die Forderung von Bin Salman an Abbas, wollte ich allerdings noch etwas nachtragen. Ich bin jetzt bei der Recherche auf ein Interview gestoßen, das 2018 der Deutschlandfunk mit dem Nahost-Experten Michael Lüders geführt hat. Übrigens ein Kenner, Politologe, Orientalist der dortigen Verhältnisse, der früher im öffentlich-rechtlichen Fernsehen viel auftreten konnte, durchaus auch als Politikberater der Bundesregierung seine Rolle gespielt hat und ja, heutzutage ins Abseits gedrängt wurde und seitdem seine Analysen auch als Podcast vorträgt. Offenbar liegt das unter den jetzigen medialen Bedingungen im Trend, aus Gründen, die bekannt sind. Und der hat 2018 im Deutschlandfunk darauf hingewiesen, auf eben diese Forderung, die in Saudi-Arabien jetzt dem Palästinenserpräsidenten Abbas vorgelegt wurde und in dem mitgeteilt wurde, dass das Westjordanland nur zu 40% von der Autonomiebehörde in einem endgültigen Friedensschluss beansprucht werden kann. Das wären also 25% des historischen Gebiets Palästinas gewesen, erklärt er nochmal. Und das für den Gazastreifen sogar auch damals schon. Und interessanterweise jetzt formuliert von Salman durchaus im Willen des Friedensschlusses mit Israel eine Neuplatzierung des Gazastreifens, nämlich auf ägyptisches Territorium vorgesehen wurde. Und das kommentiert, kommentiert der Michael Lüders ungefähr so. Ich muss es gerade suchen. Naja, ich finde es gerade nicht. Ich gebe es in eigenen Worten wieder. In konstruktiver, politikberatender Manier seiner Perspektive sagt er, ja, wie soll denn sich irgendein palästinensischer Wille damit, also mit der wirklichen Aushebelung beziehungsweise damals schon offenbar in Rede stehenden Vertreibung abfinden? Und endet ungefähr, diese Sache kann nicht gut gehen, deshalb wird sie so gefährlich. Das sage ich nochmal oder erscheint mir jetzt trotz bisschen misslungenem Zitat, deswegen erwähnenswert, weil entgegen des jetzigen Narrativs nichts abzusehen, wie kommt denn die Hamas dazu? Eigentlich in der Hinsicht alles abzusehen war. Die Untergrabung kompromissbereiterer politischer Linien innerhalb der palästinensischen Bewegung, die Zurückdrängung der demokratisch regierten Hamas in den Gazastreifen und die Überführung, ja, dass der eigentlich nicht mal der Bestand haben kann. Auch das wurde im Übrigen vor dem Angriff der Hamas auf Israel, dem brutalen, sage ich durchaus auch, das finde ich auch so, deutlich, als zuletzt im September Benjamin Netanyahu vor der UNO-Vollversammlung aufgetreten ist und eine Karte hochgehalten hat über die neue arabische Friedensordnung und Friedenswelt, wo er ein Staatsgebiet von Israel gezeigt hat, das überhaupt kein Westjordanland und kein Gazastreifen mehr zeigt. Also durchaus auch vor der jetzigen Eskalation schon deutlich wurde, dass Israel durchaus Bestrebungen hat, auch diese verbliebenen Palästinensergebiete irgendwie aufzulösen.
Es gibt übrigens auch einige Berichte, die dokumentieren, dass die Hamas, dessen sich natürlich auch sehr bewusst war, und zwar schon seit 2018, mit dem Great March of Return begann die Hamas schon sehr, sehr intensiv. Das war, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, das war diese Protestaktion von vielen Leuten in Gaza, die Richtung Grenze marschiert sind und verlangt haben, zurückkehren zu dürfen in ihre Heimat oder in ihre Ländereien, weil viele von denen, die meisten von denen sind Flüchtlinge. Und da hat die Hamas sich damals ja nicht sonderlich, gezeigt in den Protesten selbst, sondern hat derweil versucht, Kontakt aufzubauen mit der israelischen Regierung und seitdem übrigens konstant. Also es ist sogar zum kleinen Witz geworden in der arabischen Welt, dass die Hamas angefangen hat, Hebräisch zu lernen, weil die sehr, sehr viele hebräische Briefe an Israel geschickt hat, mit dem Hinweis darauf, dass die bereit wären, zum Beispiel zu einer partiellen Demilitarisierung zuzustimmen, wenn Gaza als eigenständiger Staat anerkannt wird, Flughafen erlaubt wird und so weiter und die Blockade aufgehoben wird. Und von seitens Israel dann aber immer wieder diese Briefe direkt im Schredder landeten. Insofern das vielleicht nochmal zu einer Ergänzung meinerseits zu dem Hintergrund für diesen Angriff.
Ja, finde ich total wichtig. Und auch vielleicht als wichtiger Hinweis zu der Frage, wer hat Schuld an dem jetzigen Konflikt? Und die geht ja in der Regel nach der Manier, wer hat angefangen? Und je nach Parteilichkeit hat natürlich immer der andere angefangen und die anderen verteidigen sich nur. In Deutschland eben mit einseitiger Parteilichkeit, die ja auch vom Bundespräsidenten zur neuen Bürgerpflicht erklärt wurde. Wenn man sich also mal gegen dieses etwas kindergartenmäßig blöde Programm, wer hat angefangen, stellt, kann man aus den Ausführungen, die du auch gerade gemacht hast, den Schluss ziehen. Es handelt sich also um ein unversöhnliches Projekt. Und das israelische Staatsgründungsprojekt in dieser Form und unter der Regierung Netanyahu hat alles auf seine Unversöhnlichkeit berechnet. Also ist die jetzt laufende, brutale und ekelhafte Gewalt politisch betrachtet also der Ausdruck und notwendiger Ausdruck der Unversöhnlichkeit, die in der Frage aufgemacht worden ist. Das ist vielleicht mal besser und wichtiger zu sagen als, wer hat Schuld? In der Frage möchte ich mich jedenfalls nicht weiter beteiligen. Die Gründe sind soweit jedenfalls deutlich geworden.
Okay. Wollen wir vielleicht übergehen, Ari, zu einem kurzen Fazit. Oder möchtest du noch etwas sagen zu den Gründen, zu dem Angriff der Hamas? Wir sind ja von den Plänen 2018, Saudi-Arabien und so, sind wir jetzt ein bisschen gesprungen zu den Gründen. Ist da noch etwas, worauf du dich beziehen möchtest?
Ja, ich das war ja immer die Frage, die im Mittelpunkt steht. Und ich meine, sie lässt sich nach den Ausführungen ungefähr so beschreiben. Was die Hamas da gemacht hat, an Angriff oder Krieg, ich will das gar nicht jetzt einordnen in die Begrifflichkeiten, ist einerseits einfach eine Verzweiflungstat der Ohnmacht. Und andererseits ist es ja der Versuch oder die Strategie eines Aufbruchs, den sie selbst gar nicht mehr in der Hand hat. Nämlich genau im Sinne des politischen Islams, ja, die um ein Vielfaches brutaleren Reaktionen Israels auf den Hamas-Angriff, der jetzt offenbar erstens die Zerstörung des Gazastreifens beinhaltet, womöglich auch die Vertreibung der Bevölkerung und bis zum heutigen Tag auch über 7000 Tote schon mit sich bringt, diese Reaktion einzukalkulieren und darin eigentlich alle um Befreiung oder einfach als fromme Muslime denkende Menschen in der arabischen Welt, in der muslimischen Welt, ja, zu agitieren, wachzurütteln, dass man sich mit einer solchen Ordnung nicht abfinden kann. Und diese Agitation zielt vor allen Dingen auf eine Sollbruchstelle, die zwischen den Bevölkerungen oder Völkern der arabischen Staaten und ihrer Führung liegt. Weil deren Zusammenhalt gar nicht so einer ist, das wäre vielleicht ein eigenes Thema, wie man das aus westlichen Staaten kennt, wo die Bürgerinnen und Bürger als Nationalisten vorbehaltlos ihre politische Führung, ihren Staat wollen, sondern das Bindeglied zwischen Volk und Führung in der Regel ebenfalls eine Berufung auf den Islam ist. Fast all diese Staaten nennen sich Islamische Republik oder so ähnlich, begründen ihre Herrschaft religiös, nicht zuletzt die Ölemirate und Saudi-Arabien, und werden also auch von ihren Völkern daran gemessen, ob ihre Gewaltausübung denn den Vorstellungen des Islam entspricht. Und wenn diese pro-westlichen Führer der arabischen Welt, der muslimischen Welt, in der jetzigen Lage ja zwar versuchen, auf Distanz zu den USA zu gehen, aber gleichzeitig klar ist, sie wollen den Status quo gar nicht verändern, dann ziehen sie den Zorn, dann ziehen sie den Hass der muslimisch empfindenden Massen in ihren Ländern auf sich. Und soweit die Muslimbruderschaft längst, ich habe es mal am Anfang gesagt, eine Massenbewegung ist, nicht eine kleine Partei, nicht eine Kaderorganisation, sondern tief in diesen Gesellschaften verwurzelt, setzt das also auf die Delegitimierung und letztendlich auf den Sturz der pro-westlichen Regimes im gesamten Orient. Das ist eigentlich der Endpunkt des Flächenbrands, der aus westlicher Sicht so befürchtet wird. Dass die längst errungenen Erfolge bei der Zurichtung dieser Weltregion auf westliche Interessen durch diesen Konflikt ins Wanken kommt oder vom Willen der Straße weggefegt wird.
Okay, exzellent. Ari, ich würde dich trotzdem bitten, für die letzte Runde noch einmal zusammenzufassen, worüber haben wir heute geredet?
Ja, ich mache die Zusammenfassung eigentlich ganz kurz, ohne die Inhalte zu wiederholen. Was an den Inhalten zu ersehen ist, und das wäre mein Fazit, ist, die Muslimbruderschaft und insbesondere die Hamas als Teil des politischen Islams sind zunächst eine ideologische und dann praktische Reaktion auf die verheerenden Folgen des europäischen Kolonialismus und später der durch die USA etablierten Weltordnung im Nahen und Mittleren Osten. Zweitens, es geht dieser Bewegung, wir haben es, glaube ich, ausgeführt und deutlich gemacht, um die konservative Selbstbehauptung der arabisch-islamischen Welt gegen den Westen. Das schließt die Beibehaltung der Klassengegensätze in der arabischen Welt, explizit die Ablehnung von Vernunft und Aufklärung, eine penetrante und ziemlich unerbittliche Sittlichkeit und die Verachtung gegenüber den materiellen Lebensinteressen der Menschen in der Region mit ein. Ich hatte das Zitat jetzt schon im Vortrag gebracht, um es nochmal explizit am Gründer der Muslimbrüder zu formulieren. Die Illusion, die uns gedemütigt hatte, also aus seinen Worten nicht die westlichen Staaten, nicht der Kolonialismus, sondern eine eigene Haltung, nämlich die Illusion, die uns gedemütigt hatte, besteht in nichts anderem als der Liebe zum weltzugewandten Leben und dem Hass auf den Tod. Es versteht sich daher eigentlich von selbst, dass der politische Islam vom Standpunkt, ich sag mal vom sozialistischen Standpunkt oder vom Standpunkt von Menschen, die um das Wohlergehen, schlicht einfach um das materielle Wohlergehen der lebenden Menschen bemüht sind, grundsätzlich abzulehnen ist. Und zugleich, das ist wahrscheinlich in der jetzigen Lage wesentlicher, muss man festhalten, sein Aufkommen, das Aufkommen des politischen Islams und seine Durchsetzung gegen durchaus in der arabischen Welt massiv vorhandene laizistische, sozialistische, panarabische Bestrebungen ist gerade das Werk des westlichen Imperialismus und seiner Akteure in der orientalischen Welt. Was ich damit sagen wollte oder betonen wollte, ist, bei aller Ablehnung ist es irgendwie unangemessen, sich zu wundern, wie und in dem Sinne auch wie brutal und verheerend die politische Willensbildung in der Region aussieht. Und ich vermute, dass gerade deshalb eigentlich Erklärungsversuche so tabuisiert werden, weil Verstehen heißt nicht rechtfertigen, aber das Verstehen untergräbt schon etwas die absichtlich begriffslose Verteufelung arabischer Bewegungen, die nun mal eben ihren Ausgangspunkt, ihren Grund und ihre dauerhaften Zustrom in der Weltordnung haben, die nicht sie bestimmen, sondern andere Mächte.
Wieder mal, na hoffentlich doch einen halbwegs passablen Nachmittag. Kein Kommentar auf Sendung, am Mikrofon Herbert Auringer. Thema ist heute das aktuelle Stichwort Antisemitismus. Warum? Naja, in der Debatte um Krieg und Terror werden auch die Pro-Palästina-Demonstranten gern unter dem Stichwort Antisemitismus besprochen. Damit soll also jede Kritik an Israel diskreditiert sein, durch die Gleichsetzung mit dem Völkermord an den Juden im Dritten Reich. Halbwegs geduldete bis achtbare Unterscheidungen zwischen einer Kritik am Staat Israel oder am Zionismus als irgendwie noch verständlicher Einwand gegen Landnahme und Vertreibung im Unterschied zu rassistischen Anwürfen gegen die Juden, diese Unterschiede haben sich erledigt. Na gut, dann eben zum Antisemitismus und seiner Verwendung. Das mit dieser freizügigen Verwendung, das gute alte ehrwürdige Dogma von der Einzigartigkeit der Hitlerei, irgendwie in Aufweichung oder Auflösung begriffen ist, das scheint niemanden zu tangieren. Oder hat sich das durch die gewohnheitsmäßige Vergleicherei des jeweils aktuellen Schurken der westlichen Welt mit Hitler ohnehin schon erledigt? Naja, schauen wir. Versuch einer Definition. Antisemitismus ist erstmal eine Konstruktion der Gestalt, dass da ein Bild des Juden, der Juden, des Judentums gezeichnet wird, und zwar so, dass aus diesem Bild das Anti, also die Gegnerschaft zum Juden, zu den Juden, zum Judentum, geradezu zwingend hervorgehen soll. Wie ersichtlich geht es da von vornherein um ein völkisch bestimmtes, homogenes Kollektiv in dem Sinn, dass darin alle Individuen aufgehoben sein sollen, womit sie eindeutig festgelegt sind. Alle individuell unterschiedlichen Interessen, Bedürfnisse, Lebenslagen, Einstellungen, Geisteshaltungen der betreffenden Leute, die mögen vorhanden sein oder auch nicht, sie sind jedenfalls irrelevant, denn der Mensch, der unter so ein Kollektiv subsumiert wird, ist dadurch bestimmt, dass ihm dieses sein Judentum zwangsläufig das Höchste auf der Welt wird, und der ist durch seine Zugehörigkeit determiniert. Er kann gar nicht anders, als sein Judentum ausleben und ihm zu dienen oder dienen zu wollen. Das ist übrigens dasselbe, was im modernen Sprachgebrauch bedeutet, als ein Volk zu funktionieren. Deswegen ist also dann alles dasselbe. Der einzelne Jude, die Juden, das Judentum und mittlerweile der Staat Israel. Dieses verbreitete Bild von Völkern als diesen national definierten Kollektiven, bestehend aus lauter durch die Nationalität bestimmten Individuen, auf dem der Antisemitismus aufbaut, das ist heutzutage ziemlich normal. So sollen sie halt sein, die Völker. Warum und wie kommt es nun zur Konstruktion eines solchen Bildes von dem oder den Juden, aus dem das Anti-Naturwüchsig hervorgeht? Vorweg, das liegt an den Maßstäben, die an Juden angelegt werden. Und diesbezüglich ist die Lektüre von Hitlers Mein Kampf sehr instruktiv. Und keine Sorge, das Buch besitzt keine magischen Kräfte. Man wird durch die Lektüre nicht zum Antisemiten, womöglich ohne es zu merken. Lehrreich ist das Buch, es informiert über das Pro, aus dem die Konstruktion des Anti folgt. Wie immer im richtigen Leben waren Hitler und seine Anhänger gegen das Judentum, weil sie für etwas anderes eingetreten sind. Ja, wofür waren sie denn nun? Wir ahnen es bereits oder auch nicht, es ging um Deutschland. Inwiefern denn nun ausgerechnet die Juden, genauer, die vom Dritten Reich als Juden identifizierten Leute, völlig gleichgültig dagegen, ob sie sich so verstanden hatten, inwiefern also ausgerechnet die als ein feindliches Volk an der diagnostizierten desolaten Lage Deutschlands schuld gewesen sein sollen, nun, Konjunktiv, das ließe sich dem nationalsozialistischen Programm schon entnehmen, allerdings nur, wenn man es vernünftig studieren wollte. So ein Studium verträgt sich allerdings nicht mit der sogenannten Vergangenheitsbewältigung, mit dem Imperativ, jenes politische Programm begriffs- und ahnungslos zu verteufeln, um die demokratischen Nachfolgestaaten umso heller glänzen zu lassen. Zwischenbemerkung, die von mir behauptete machbare Erklärung, die steht auf einem anderen Blatt, sprengt jedenfalls diesen Rahmen. Aber wie so oft erschlägt auch hier die Pflicht zur Verurteilung, die Analyse, die Erklärung dessen, was verurteilt werden muss. Aber was jede oberflächliche Durchsicht des nationalsozialistischen Programms ergibt, nun, die Juden sind dem damaligen deutschen Nationalismus, dem Programm To Make Deutschland Great Again, zum Opfer gefallen. Diese Trivialität ist irgendwie verpönt. Dem braven deutschen Volk, das nach der Niederlage genauso gehorcht hat wie vorher, dem ist es durch seine Umerziehung ausgetrieben worden, was übrigens nicht zu verwechseln ist mit, sagen wir mal, Umerziehungen in China oder so. Jedes Verstehen ist gleich Verständnis. Für den Deutschnationalismus der Nazis war jedenfalls untersagt, was weniger wegen der Umerziehung und mehr wegen der krachenden Niederlage durchaus Verständnis fand. Deutscher Nationalismus war durchaus wieder zugelassen, aber nur in Unterordnung unter den Auftrag der USA, als antisowjetischer Frontstaat zu fungieren. Antisemitismus war von oben verordnet. Das brave deutsche Volk und vor allem seine Bildungseinrichtungen haben diese neue geistige Lage der Nation bravourös bewältigt, und zwar durch die Exkommunikation von Auschwitz. Der Völkermord wurde ausgegrenzt aus der deutschen Geschichte, gilt als Betriebsunfall, wie das Schlagwort heißt, wurde aus der Zivilisation ausgegrenzt, Zivilisationsbruch ist die Vokabel, und überhaupt aus allem und jedem, was ein Bürger kennt und schätzt. Deutschland, Staat, Nation, Gewaltmonopol, Wirgefühl, Militär, Krieg, Politik, mit all dem darf der Völkermord an den Juden nichts zu tun haben. Und dieser Freispruch von Staat und Politik wird mit der schönen Vokabel einzigartig zusammengefasst. Diese Gewalt war sinnlos, grundlos, zwecklos, daher unbegreiflich, unerklärlich, unfassbar, unergründlich etc. Das ist, um einen Fachausdruck zu gebrauchen, die Entpolitisierung von Auschwitz und Antisemitismus als das grundlos Böse. Ich habe das mal als eine andere Variante der Auschwitz-Lüge charakterisiert, denn während die primitive, die geächtete Variante der Auschwitz-Lüge die Gaskammern leugnet, um die Botschaft »So sind wir nicht« zu transportieren, kriegt die elaborierte, geachtete Variante dasselbe Ergebnis hin, durch die Entrückung von Auschwitz in ein jenseitiges Reich des Bösen, jedenfalls ganz, ganz weit weg von uns, denn so sind wir nicht, sagt der neudeutsche Nationalismus. Eine aktuelle Fassung von »So sind wir nicht« besteht übrigens in der Behauptung, gegenwärtiger Antisemitismus sei in erster Linie importiert. Antisemitismus allgemein. Nun, der Aufschwung der Nationalstaaten im Europa des 19. Jahrhunderts, das war seinerzeit die Ausgangslage von Theodor Herzls Überlegungen zum Judenstaat. In Wikipedia findet sich dazu eine bemerkenswerte Formulierung. Zitat: Die Französische Revolution von 1789 begünstigte europaweit die Bildung von Nationalstaaten mit allgemeinen Bürgerrechten. Seitdem begannen einige Staaten, ihre Bürger rechtlich gleichzustellen und leiteten eine jüdische Emanzipation ein. Nationalistische Einigungsbewegungen, Einigungsbewegungen bekämpften diese und suchten der veränderten historischen Lage angepasste Gründe für den überlieferten Judenhass des vom Christentum geprägten Mittelalters. Und das passt nicht zusammen, das haut nicht hin. Da werden Einigungsbewegungen als nationalistisch charakterisiert, aber für ihre Gegnerschaft gegen die Gleichberechtigung von Juden sollen diese Nationalisten den Rückgriff auf das Christentum gebraucht haben, um den überlieferten Judenhass anzupassen? Ja, warum denn? Der Nationalstaat und seine Anhänger, die haben schon ihre, gar nicht mittelalterlichen Gründe für Antisemitismus. Jeder Nationalstaat unterscheidet erstmal seine Bürger von anderen, von Ausländern, die auch noch auf seinem Territorium leben, aber nicht die seinen sind. Die werden dann je nach nationaler Bedarfslage diskriminiert, rechtlich eingeschränkt und unter Sonderkonditionen gestellt. Darüber hinaus unterscheidet der übliche Nationalstaat, und das erst recht während der Phase seiner nationalen Einigung, auch innerhalb seiner Untertanen sein Staatsvolk, die völkischen Träger des Staats von anderen sogenannten nationalen Minderheiten, identifiziert durch Abstammung, Sprache, Religion, Sitten und Gebräuche, Kultur, abweichende Loyalitäten etc. Die einen sind die Wertvollen, die anderen die Minderwertigen vom Standpunkt der Nation. Die Anstrengungen zur ethnischen Homogenisierung der Nationalstaaten von oben mit Gewalt durch Sprach-, Religions- und Gesinnungsunterdrückung oder ethnische Säuberung, in der Ukraine derzeit als Entrussifizierung zu besichtigen, die haben damals europaweit betroffene Juden erzeugt. Teilweise rechtlich, auf alle Fälle praktisch im normalen Alltag, von Patrioten diskriminiert, die sich gern als Herrenvolk verstehen, waren Juden jedenfalls Bürger zweiter oder dritter Klasse, denen auch der öfter vorhandene Wille zur Assimilation nicht viel genützt hat. Die Bezeichnung Antisemit kam übrigens 1879 auf als Eigenbezeichnung deutscher Judenfeinde um den Journalisten Wilhelm Marr. Also von wegen, so ein Antisemitismus sei grundlos. Es ist schon die überbordende Parteilichkeit für die je eigene Nation, welche die Zugehörigkeit zum je eigenen nationalen Haufen und damit die bedingungslose Verlässlichkeit für alle nationalen Taten und Schandtaten an den Individuen als deren Eigenschaften entdecken will. Das macht nationale Abweichler verdächtig bis feindlich. Im Fall der Juden, übrigens auch der People formerly known as Zigeuner, macht sich das je nach Lage der Nation geltend, als Diskriminierung, als Ghetto, als Pogrom, als Völkermord. Der Ausweg, den Theodor Herzl skizziert hat, etwas in der Art, so eine nationale Heimstatt, das wollen wir auch. Ja nun, auch das mittlerweile etablierte Israel unterscheidet eben sein Staatsvolk, seine Juden, die dadurch militärtauglich sind, von anderen Leuten, die das Pech haben, dennoch unter israelischer Herrschaft anwesend zu sein. Sie sollen aber nicht dazugehören, sie können sich auch nicht assimilieren, falls sie das überhaupt vorhätten. Sie können keine Vollwertbürger werden wegen der Abstammung. Die anfallenden, vielfältigen Diskriminierungen, Terrorisierungen und Vertreibungen, die werden von Idealisten mit Sinn, mit viel Sinn für Gerechtigkeit, gern mit der Apartheid verglichen. Man möchte hier ein anerkanntes Feindbild aufgreifen und gegen Israel verwenden. Diese Vorwürfe täuschen sich erstmal gewaltig, als das verlogene, regierende westliche Demokratenpack seine Werte und moralischen Standards sehr selektiv, elastisch und situationsbezogen handhabt und sich nicht von unten und kritisch da irgendwas aufnötigen lässt. Der Vergleich mit der Apartheid trifft auch sachlich nicht, denn die als Apartheid Getrenntheit, die Getrenntheit, das war die wörtliche Übersetzung, diese war faktisch nie vorhanden. Die Schwarzen wurden schließlich gebraucht als spottbillige Arbeitskräfte in den Fabriken, Plantagen, Bergwerken, Farmen, im Verkehrswesen Südafrikas, in den Haushalten. Sie waren immer da, aber rechtlos. Demgegenüber hat Israels Ökonomie seit den Zeiten der jüdischen Arbeit nie auf der Ausbeutung diskriminierter Araber beruht. Die Betroffenen dürfen ausbaden, dass der Staat an ihnen nicht einmal dieses bisschen Interesse hat. Sie sind nicht gewollt, sie werden nicht gebraucht, sie passen aus völkischen Gründen nicht in einen Judenstaat und das kriegen sie zu spüren. Die mittlerweile erreichte Regierungsbeteiligung anerkannter, in Israel zertifizierter Rassisten, diese Regierungsbeteiligung ist den erreichten Erfolgen dieses Programms adäquat. Und das ist offenbar eine Herausforderung an geistige Verantwortungsträger des westlichen Imperialismus. Ich greife einfach ziemlich willkürlich eines raus, gibt von der Machart Dutzende. Das ist im Profil erschienen, ich gehe das einmal durch. Also, Zitat. Während die USA und Europa überall auf der Welt verlangen, dass Menschenrechte und Freiheit garantiert sind, scheinen diese Grundsätze im Nahostkonflikt nicht prioritär. Ja, man beachte die ausgewogene Wortwahl. Sie scheinen nicht prioritär, also Leute, keine vorschnellen Urteile. Weiter im Zitat. Ausgerechnet im Fall Israels, eines der engsten Verbündeten der USA, sehen die Hüter der freien Welt zu, wie dem palästinensischen Volk über Jahrzehnte grundlegende Rechte vorenthalten werden. Das Westjordanland wird mehr und mehr durch den Bau jüdischer Siedlungen zerstückelt und der in der israelischen Regierung zuständige Minister propagiert unverhohlen den Sieg durch Siedlungen und ein Ende der Fantasie, dass zwei Staaten nebeneinander existieren könnten. Ja nun, das unterschreibt jeder Pro-Palästina-Demonstrant. Wenn die Hüter der freien Welt ständig mit Menschenrecht und Freiheit und grundlegenden Rechten hausieren gehen, zumindest gegen widerborstige Staaten, soll man sich dann darüber wundern, wenn von westlichen Werten begeisterte und von der Praxis enttäuschte Jugendliche mit Palästinenserfahren demonstrieren? Wenn Israel das nur durch seine westlichen Sponsoren ökonomisch und militärisch über seine Verhältnisse leben kann, von diesen Sponsoren carte blanche gegenüber Palästinensern erhält? Auch Hans Rauscher fragt im Standard und antwortet, Frage, sind diese Leute, Demonstranten für Palästina, komplett jenseits? Nein, es handelt sich zu einem Gutteil um die junge Intelligenz in freien, demokratischen Rechtsstaaten. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das sind wirklich westliche Produkte und die empören sich an der westlichen Verlogenheit. weiter im Profiltext. USA und Europa halten verbal immer noch an der Zwei-Staaten-Lösung fest, während die ganze Welt dabei zusieht, wie ihnen die Realität längst entglitten ist. Sehr feinfühlig, ja. Eine Realität, die in der Unterstützung Israels durch seine westlichen Freunde besteht, zeugt davon, dass denen die Realität längst entglitten ist. Naja, aha. Geht's noch primitiver? Ja, es geht. Weiter im Zitat. Bisher waren die Palästinenser die Leidtragenden dieses Selbsttäuschungsmanövers. Doch langsam bildet sich ein alternativer globaler Machtblock, der sich den Glaubwürdigkeitsverlust des Westens zunutze macht. Und plötzlich laufen die USA, Europa und auch Israel Gefahr, dass sie der Nahostkonflikt ihr Standing in der Welt kostet. Zitat Ende. Ja, wer ist der wahre Leidtragende am Leid der Palästinenser? Es ist der gute Ruf des Westens, der womöglich als Lügenbande dasteht. Sicher nicht bei dem hier zitierten Aficionado, der bescheinigt seinen Idolen bloß einen Glaubwürdigkeitsverlust und einen Hang zur Selbsttäuschung. Es gilt wie immer, wer Lügnern gutes Gelingen wünscht, sorgt sich um deren Glaubwürdigkeit. Der Mann hat übrigens komische Vorstellungen darüber, mit welchen Mitteln Staaten ein Standing in der Welt erwerben. Aber bitte. Die wahre Gefahr besteht jedenfalls darin, dass ein unwestlicher, völlig unbefugter Machtblock gegen westliche Double Standards auftritt. Aha. Im Interesse der Glaubwürdigkeit des Westens müssen wir vermutlich wieder mal solidarisch lügen. Das Schlusswort heute hat ein damaliger Staatsgründer sehr nüchtern und realistisch folgenden Befund vorgelegt. Zitat: Wenn ich ein arabischer Führer wäre, würde ich nie einen Vertrag mit Israel unterschreiben. Es ist normal, wir haben ihr Land genommen. Es ist wahr, dass es uns von Gott versprochen wurde, aber wie sollte sie das interessieren? Unser Gott ist nicht ihr Gott. Es gab Antisemiten, die Nazis, Hitler, Auschwitz, aber war es ihre Schuld? Sie sehen nur eine Sache. Wir kamen und haben ihr Land gestohlen. Warum sollten sie das akzeptieren? Sagt David Ben-Gurion, der erste Ministerpräsident Israels. Und übrigens, der Witz ist nicht, dass das von Ben-Gurion stammt. Der Mann erwähnt doch bloß Fakten. Er referiert die Faktenlage. Aber wenn das so ist, dann entscheidet in dieser Lage eben das Faustrecht des Stärkeren, und das tut das seit Jahrzehnten. Für die grundlegenden Rechte des palästinensischen Volkes ist nach wie vor ausschließlich Israel zuständig, die Palästinenser jedenfalls nicht. So interpretieren das die, wie immer, global zuständigen USA. Jetzt ist Folgendes passiert: Nachdem ich diesen Beitrag fertig hatte, bin ich auf einen Artikel im Standard gestoßen. Da nimmt der Autor vordergründig die Linken, Demonstrierer und Sympathisanten gegen den Antisemitismus-Vorwurf in Schutz. Wie er das macht, das ist allerdings einige Bemerkungen wert, und die versuche ich in der Mitschrift noch zu ergänzen. Denn wie immer kann man das Ganze nachhören und nachlesen auf cba.fro.at. Der Podcast heißt Kein Kommentar wie die Sendung. Und wie immer die Aufforderung: Beschwerden, Anregungen, welcher Art auch immer, können auf diese Weise loswerden. Ich habe auch noch ein paar Literaturhinweise hinzugefügt in der Mitschrift, und dort finden sich wie auch immer die Quellenangaben.
Wie in Zeiten des Kriegs gegen den Terrorismus unter einen Generalverdacht gestellt werden. Antisemitismus. Die Bild-Zeitung verlangt eine wehrhafte Demokratie, nicht nur gegen links und rechts. Wir dürfen den Judenhass im Klassenzimmer nicht länger dulden. Schulleiter dürfen keine Angst haben, den Staatsschutz einzuschalten, wenn auf dem Schulhof gehetzt wird. Richtig, Hetze, das ist der Bild-Zeitung vorbehalten. Machen wir uns den Vorwurf mal Step by Step klar. Wie kommt man auf so eine Behauptung, dass wir gegen die Fortsetzung des Kriegs in Gaza und mehr Tote protestiert, demonstriert, per se antisemitisch und von Judenhass getrieben sei? Das geht nur durch einige Gleichsetzungen. Wer gegen das Sterben in Gaza ist, dem wird unterstellt, dass er damit auch pro-Palästina ist. Wer pro-Palästina ist, soll auch für die Hamas sein. Wer für die Hamas ist, soll dafür sein, das Existenzrecht Israels zu bestreiten. Wer das Existenzrecht Israels bestreitet, soll ein Feind aller Juden sein, sprich antisemitisch. Jede dieser Gleichsetzungen ist eine Unterstellung. Ich gehe sie nochmal durch. Wer gegen das Sterben in Gaza ist, ist deshalb keineswegs auch schon für ein palästinensisches Staatsprojekt. Wer für eine Zwei-Staaten-Lösung, also einen palästinensischen Staat ist, ist nicht unbedingt ein Anhänger der Hamas. Wer mit der Hamas sympathisiert, muss nicht deren Programmatik teilen, dass die Existenz eines Staats Israel rückgängig gemacht werden müsse. Und wer der Existenz des Staats Israel nicht viel abgewinnen kann, muss deshalb keineswegs ein Feind aller Juden sein oder gar ihre Vernichtung im Sinn haben. Eine ebenso falsche Gleichsetzung ist, wer sich als gläubiger Muslim outet, sei ein Feind aller Juden. Michael Lüders weist darauf hin, dass Antisemitismus überhaupt keine arabische, muslimische Denktradition ist, sondern einerseits als Antijudaismus im mittelalterlichen Christentum beheimatet und andererseits im modernen europäischen Nationalstaat. Aber all diese falschen Gleichsetzungen werden innerhalb einer Sekunde vollzogen und dann heißt der Zusammenschluss, wer gegen das Sterben in Gaza ist oder wer ein gläubiger Muslim ist, hasst die Juden. Das funktioniert eigentlich nur, weil die Anklage Antisemitismus eine so harte moralische Anklage ist, dass schon jede Form von Nachdenken eine Relativierung darstellt. Sicher gibt es in Deutschland antisemitische Äußerungen und antisemitische Taten. Dagegen helfen allerdings keine Verbote, sondern eine Kritik des nationalrassistischen Denkens, zu dem der Antisemitismus gehört. Und es gibt viel Muslime mit ihrem traditionellen und ihrem politisierten Islam. Da ist, wie bei Christen, Juden, Buddhisten und Hinduisten und ihren religiös-fanatischen Ablegern, Religionskritik die passende Antwort. Der Antisemitismusvorwurf, wie er in Deutschland im Augenblick verwendet wird, ist allerdings kein Fall einer misslingenden antirassistischen oder religionskritischen Aufklärungskampagne. Vielmehr dient er ganz gezielt dazu, diejenigen einzuschüchtern oder mundtot zu machen, die eine begründete Kritik an Programm und Vorgehen des Staats Israel haben. Es ist nämlich nicht so, dass in der deutschen Öffentlichkeit Antisemitismus verboten, Kritik an Israel aber erlaubt sei, wie Bild und Habeck behaupten. Im Augenblick wird jegliche Kritik an Israel bewusst und willentlich mit Antisemitismus in eins geworfen und damit pauschal diskreditiert. Die Trennung zwischen der formell erlaubten Kritik an Israel und dem verbotenen Antisemitismus sind explizit unscharf und undurchsichtig formuliert. und die eventuell folgenden praktischen Repressionen stützen sich nicht auf klare Verbote bestimmter Symbole oder Parolen, sondern werden unterschiedlich und damit unberechenbar gehandhabt. Insgesamt ist das auf möglichst breite Abschreckung berechnet. Und ein solches Klima von Angst und Einschüchterung ist auch eingetreten. In Berlin hat es zum Beispiel bis jetzt 900 Strafanzeigen gegeben. Dieses Klima der Angst und Einschüchterung hält auch die SZ fest. Der arabischstämmige Gesprächspartner für Interviews abspringen, Zitat, weil sie um ihren Aufenthaltsstatus fürchten, um staatliche Förderung für ihre Projekte oder einfach nur um ihren Ruf. Das ist aus der Süddeutschen vom 6.11. Nachweise für tatsächlichen Antisemitismus bleiben die Behauptungen in den Medien meist schuldig. Vielmehr wird offenbar darauf gesetzt, dass der Hinweis auf eine Pro-Palästina-Fahne schon ausreicht, die oben dargelegten Verkettungen in Gang zu setzen. Da sieht man es ja schon. Mit seiner als wundervoll gefeierten Rede, in der er es übrigens auch geschafft hat, den gesamten Zweiten Weltkrieg zum Vernichtungskrieg gegen die Juden umzudeuten, hat Robert Habeck eine ziemlich elegante Art und Weise gefunden, das beliebteste deutsche Wahlkampfargument dieser Zeit, Flüchtlingsbashing, mit dem speziellen grünen Moralismus zu verknüpfen. Nein, natürlich sind die Grünen nicht einfach gegen Flüchtende wie die böse AfD. Aber ebenso natürlich müssen Sie, die Grünen, und wir alle deutschen Staatsbürger, die hier lebenden Muslime sortieren, in Gute, die sich an unsere Leitlinien halten, und Böse, denen wir Antisemitismus nachweisen und sie dann mit dem besten Gewissen der Welt entsprechend behandeln. So setzen sich die Grünen, die in den Umfragen der deutschen Wähler momentan nicht so sonderlich gut dastehen, auf eine ziemlich billige Art und Weise in Szene. Klare moralische Kante gegen Linke und Muslime, das kostet nichts und sorgt für Stimmen und für gute Stimmung im Land der Täter. Machen wir hier mal Schluss und ziehen ein vorläufiges Fazit. Auch in diesem Fall orientiert sich die Berichterstattung der deutschen Leitmedien an der politisch gewünschten Linie in diesem neuen Konflikt. Journalisten sorgen mit den von ihnen verwendeten Namen, mit selektiver Emotionalisierung und mit Herstellung bzw. Ausblenden von Kontext für die erwünschte nationale Deutung des Geschehens. Abweichende Standpunkte und nicht erwünschte Proteste werden mit Antisemitismus identifiziert und moralisch diskreditiert. Praktische Konsequenzen, Rufschädigung, Angriffe auf die finanzielle Existenz, Strafanzeigen gehören dazu. Was damit verbunden ist? Erneut werden auf diese Tour ein weiteres Mal die Grenzen des Sagbaren in Deutschland eingeengt. Neue Denkverbote und neue Tabuthemen aufgemacht. Ganz schön viele inzwischen im liberalsten Deutschland, das wir je hatten.
Heute im Salatschatten war zu hören ein Ausschnitt aus dem Gespräch von Ariane Schäfer in der Serie bei 99:1 zu den Motiven der Hamas, dann eine Folge Kein Kommentar von Herbert Auinger und ein Ausschnitt aus Renate Dillmanns Propagandakritik Der reale Wahnsinn. Vollständig zu hören letztes auf Fireside FM oder YouTube bei 99:1. Den nächsten Salatschatten gibt's in 2 Wochen. Jobst sagt Tschüss.
Salatschatten.
Die dunkle Seite der Vitamine.